es hat ja sicherlich auch oft mal mit Zufällen zu tun oder mit Dingen, die wir gar nicht vorhersehen können. Wen treffe ich? Wer erzählt mir was? Wer macht mir vielleicht ein Türchen auf, gibt mir einen Kontakt und sagt, da kannst du hin, da kenne ich jemanden, und plötzlich ist man irgendwie in Schweden oder plötzlich ist man dann in Polen und ist da eigentlich ganz gut aufgehoben oder. Also genau, diese Linearität würde ich da immer stark in Frage stellen.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Die heutige Folge von Melting Pot beschäftigt sich mit Herausforderungen für die Migrationsforschung. Politik und Forschung sind immer wieder auf der Suche nach Erklärungsmustern, nach Flucht-Migrationstheorien, nach typischen Integrationsverläufen. Ist es möglich, solche zu finden, und wenn ja, wie? Um diese Fragen zu begegnen und ihnen näher zu kommen, werfen wir gemeinsam mit unserer heutigen Gästin Litwina Gundaker einen Blick auf biografische Daten von Geflüchteten. Was wissen wir überhaupt über Flucht und Teilhabe nach und in Deutschland? Dabei geht es um die komplexen Faktoren, die den Integrationsprozess beeinflussen, warum sie so schwer messbar sind und was eine mögliche Lösung dafür sein könnte. Für dieses spannende Gespräch nach unserer Pause im Juli begrüße ich unsere heutige Gästin Litwina Gundaker. Hallo Litwina.
Hallo.
Mein Name ist Andrea und mit mir moderiert heute Laura. Hallo Laura.
Hi. Ich übernehme auch direkt. Und Litwina, du sitzt gerade in Nürnberg, und Nürnberg assoziiert man ja unter anderem mit zwei, wie ich auch jetzt gelernt habe, rechtlich geschützten Lebensmitteln. Das sind zum einen die Nürnberger Rostbratwürstchen. Und laut Internet war sogar schon Goethe ein so großer Fan davon, dass er sich die wohl per Post nach Weimar hat schicken lassen. Und zum anderen gibt es dann auch die Nürnberger Lebkuchen. Deswegen die erste Frage an dich: Bist du auch so ein großer Fan von einem von beiden, oder wofür würdest du dich entscheiden?
Wenn ich mich entscheiden müsste, das wäre schwierig. Also ich esse schon wenig Fleisch, aber bei Bratwürstchen ist es mir schon immer schwer gefallen. Und Lebkuchen sind natürlich auch fantastisch. Da sind aber auch große Qualitätsunterschiede. Man merkt schon so die Industrielebkuchen und die aus der Bäckerei. Ja, wahrscheinlich würde ich mich für die Lebkuchen entscheiden. Die Geschichte von, also in den besten Lebkuchen ist ja auch einfach gar kein Mehl drin. Das ist nur Nüsse, Honig, nur diese ganz guten Zutaten. Und deswegen ist das auch wirklich auch ein gutes Frühstück zum Beispiel, sehr nahrhaft.
Ja. Merken wir uns für den nächsten Morgen, jawohl. Ich glaube, darauf kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen, aber du hast ja einen akademischen Hintergrund in der Politikwissenschaft, in der Soziologie und VWL. Es fällt da ja schon eher schwer, dich genau einer Disziplin zuzuordnen. Wie ist das denn dann bei deiner methodischen Vorgehensweise? Kannst du dich da eher einer Art zuordnen? Also rechnest du dich da eher den Quali- oder eher den Quanti-ForscherInnen zu?
Ja, da bin ich schon eigentlich total in der Statistik. Also ich bin jetzt, habe eigentlich keine qualitative Forschung gemacht, die diesen Namen verdienen würde. Und das hat in spätestens der zweiten Hälfte meines Bachelorstudiums angefangen, dass ich mit Stata gearbeitet habe, und seitdem zieht sich das eigentlich durch.
Ja. Ja, und bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen mit dir, Litwina, würde ich noch dich gerne kurz mit ein paar Worten vorstellen. Laura hat es ja schon kurz angesprochen, du hast Politik, VWL in London, Prag und Friedrichshafen studiert und arbeitest jetzt gerade in Nürnberg am IAB, das ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und dort hast du schon viele unterschiedliche Projekte rund um die Themen Migration und Integration durchgeführt, wie wir jetzt wissen, eher quantitative Projekte. Und schreibst auch eine Dissertation, die eher im Fachbereich Soziologie liegt, wenn ich das jetzt richtig sage. Ja. Und dein Thema der Dissertation, da geht es um Selektion in Migration und Integration. Also Migration und Teilhabe sind selektiv, und das schaust du dir so aus verschiedenen Ecken an. Da kommen vielleicht auch deine unterschiedlichen Disziplinen dann zum Greifen. Und dabei bist du auch so auf eben verschiedene Herausforderungen gestoßen, dass sie so ein bisschen jetzt auch Thema unserer Folge sein werden. Und ich würde gerne starten mit einem Working Paper, das du geschrieben hast, zu Sequenzanalysen und biografischen Daten von Geflüchteten. Da geht es so ein bisschen um diese Frage, gibt es ein typical integration case bei Geflüchteten? Und mich würde jetzt zuerst mal interessieren, was ist neu an diesem Paper?
Also, das ist ein Paper, was mich schon sehr lange beschäftigt und schon ja viele Wendungen genommen hat. Mhm. Wenn ich jetzt, also was ich daran eigentlich am spannendsten finde, ist, dass es auch den Migrationsverlauf betrachtet. Also, dass es davon ausgeht oder zumindest mal untersucht, wie ist die Flucht abgelaufen? Was wissen wir über die Flucht? Also so schlaglichtartig natürlich nur. Und kann das vielleicht auch dann später zusammenhängen damit, wie gut eine Person am Leben in Deutschland dann teilhat. Und das wird recht wenig beleuchtet, würde ich sagen, vor allem in diesem speziellen Fluchtfall. Da gibt es nicht so viel, vor allem quantitative Forschung dazu. Die qualitative Forschung nimmt das viel mehr in Blick. Und das ist dann, das kann man da einfach besser greifen, glaube ich auch, mit den Personen direkt darüber zu sprechen. Das ist natürlich auch ein sensibles Thema. Also das zu erheben ist wirklich eine Herausforderung. Aber ja, ich gehe einfach davon aus, dass wie die Flucht ablief, was Menschen erleben, durchaus, also das ist eigentlich, spricht wahrscheinlich schon für sich, damit zu tun hat, wie dann die Teilhabe in Deutschland verläuft nach Ankunft.
Es geht also um eine Flucht nach Deutschland in deinem Paper. Und was wissen wir denn überhaupt über Flucht von Menschen nach Deutschland? Was gibt's denn da schon an Wissen?
Also ich arbeite ja viel mit den Survey-Daten, die wir haben. Also das sind repräsentative und längsschnittlich angelegte Befragungsdaten von Geflüchteten in Deutschland. Angemerkt hier nochmal ganz kurz, ich habe hier zur Grundlage die Personen, die nicht aus der Ukraine kommen, sondern alle anderen, das sind nochmal andere Daten. Okay. Und über diese Personengruppe kann man wirklich ganz generell sagen, das sind lange und risikoreiche Reisen, die Menschen dahinter sich haben. Wir reden hier von einer Durchschnittsdauer von ungefähr 15 Monaten, die Personen unterwegs sind im Schnitt. Aber das unterscheidet sich auch nochmal stark nach Gruppen und Routen. Also die Reise übers Mittelmeer ist dabei die längste und gefährlichste nach wie vor. Das hat sich auch über die Jahre nicht geändert. Hier reden wir von einer Durchschnittsdauer von über zwei Jahren, die vergeht zwischen Aufbruch im Herkunftsland und Ankunft in Deutschland. Und das ist auch die ja wahrscheinlich gefährlichste Route, was man so aus den Daten, die man hat, rauslesen kann. Die Personen, die übers Meer gekommen sind, da berichtet eine von fünf Personen, Schiffbruch erlitten zu haben. Kann sein, dass das bei dem tatsächlichen erfolgreichen Fluchtversuch war, kann sein, dass das ein gescheiterter Fluchtversuch war und die Personen das erneut versucht haben. Und hier sieht man auch schon eine Sache, die es sich lohnt, nochmal in Erinnerung zu rufen, nämlich die Daten, die wir hier vorliegen haben, die haben wir erhoben bei Menschen, die in Deutschland angekommen sind. Wir wissen nichts über die Personen, die es nicht geschafft haben, die gerade noch unterwegs sind, die es zum vermehrten Male versucht haben, oder die wirklich einfach gestorben sind oder so solche Sachen, solche Erlebnisse hatten, dass sie es dann gar nicht weiter geschafft haben. Und was vielleicht auch noch, also was wir auch wissen, ist, dass es da große Genderunterschiede gibt in der Flucht, in der Zusammensetzung der Gruppe, mit der jemand unterwegs ist. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass, also Frauen kommen zumeist mit der Familie an. Die Hälfte der Männer kommt in Deutschland erstmal ohne Familie an. Also das ist etwas, was relevant ist für die Flucht als auch für die spätere Teilhabe. Und in 9 von 10 Fällen sind die Kinder, wenn eine Familie Kinder hat, auch mit der Mutter unterwegs. Die sind im Schnitt auch kürzer unterwegs. Und das Bild, was sich da hier mir zeichnet in den Daten, ist eins, was auch in der Literatur schon das ein oder andere Mal beschrieben wurde, dass es da so Art Pionier-Migrants gibt, die erstmal gucken, welcher Weg ist denn Der sinnvollste, bauen vielleicht Netzwerke auf, verdienen Geld, um die Flucht zu finanzieren, und Familien und Frauen folgen danach. Also dieses Narrativ zeigt sich schon in den Daten. Mhm. Ja, so viele vielleicht erstmal.
Okay, ja, danke für diesen ersten Einblick. Wenn wir dann so auf den weiteren Verlauf zu sprechen kommen oder auf den weiteren Verlauf blicken, Geflüchtete, die dann ja auch, du hast es ja auch geschildert, irgendwie auch eine teilweise lange und auch gefährliche Reise hinter sich haben. Wie wirken sich denn diese Fluchterlebnisse und auch die Fluchtverläufe auf eine spätere Teilhabe in Deutschland aus?
Also da sehen wir, dass mit einer längeren Fluchtdauer die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Personen verzögert in Bildung, zum Beispiel Spracherwerb oder in den Arbeitsmarkt eintreten. Also das ist bei Männern wie Frauen, aber vor allem eigentlich bei Männern der Fall. Wir haben Indikatoren, ob die Person traumatische Erlebnisse berichtet hat. Und da zeigt sich ein gemischtes Bild. Vor allem bei Männern zeigt sich, dass die Personen, die von traumatischen Erlebnissen berichten, auch später oder kürzer auch in Bildungsmaßnahmen sind und auch später in den Arbeitsmarkt eintreten. Mhm. Und bei Frauen zeigt sich das nicht unbedingt. Also da sehen wir sogar eher ein positives Bild, dass traumatische Erlebnisse mit einer aktiveren Teilhabe assoziiert sind. Und das ist schon mal ein Hinweis, dass man darüber reden muss, was sind diese Messungen, wie können wir die interpretieren oder haben wir vielleicht auch einfach ein falsches Bild? Und was es hier vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist, dass in diesen Befragungen dieser ganze Komplex Flucht nochmal vorgeschaltet die Frage, Achtung, jetzt kommen sensible Fragen zu deinem Fluchtverlauf, möchtest du die überhaupt beantworten? Hm. Und hier fallen schon fast die Hälfte, ich glaube 45% der Frauen und ein Drittel der Männer raus, die sagen, nein, möchte ich nicht. Mhm. Und da gehen wir alle davon aus, die mit den Daten arbeiten, dass das auch selektiv ist. Also dass es nicht zufällig verteilt, wer diese Fragen beantwortet, sondern dass es selektiv, wer eben besonders schlimme Sachen erlebt hat oder sich damit nicht wohlfühlt, wird es eher nicht beantworten. Und wenn wir wiederum das mit in die ins Modell mit aufnehmen, also diese Frage hat möchte jemand das überhaupt beantworten oder nicht, da zeigen sich auch schon Effekte. Also die Personen, die diese Itembatterie beantworten, sind schneller aktiv auf dem Arbeitsmarkt und haben da weniger Verzögerungen als die anderen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein starker Hinweis, dass wir mit dieser quantitativen Erfassung solcher schwierigen Themen wie traumatischen Erlebnissen auf der Flucht einfach sehr begrenzt sind und auch sehr vorsichtig umgehen müssen. Hm. Und was vielleicht auch noch eine schöne Erkenntnis oder eine interessante Erkenntnis ist zu teilen, die Familienkonstellation, die ich vorhin schon angesprochen habe, die spielt hier auch eine starke Rolle und scheint Männer wie Frauen tatsächlich eher in ihrer Teilhabe einzuschränken. Da hatte ich auch erstmal anderes erwartet, vor allem bei Männern. Aber es ist vielleicht hier auch nochmal gut zu erwähnen, dass diese Flucht, diese gefährliche Flucht vor allem, die ich vorhin geschildert habe, im Prinzip wie ein Filter agiert. Also wer schafft es überhaupt nach Deutschland? Mhm. Und das ist sehr selektiv. Also es sind eher die Gebildeten, die haben ein höheres Bildungsniveau im Schnitt im Vergleich zu anderen Zielländern. Wir haben uns da zum Beispiel Türkei und Libanon angeschaut. Es sind bei Frauen eben vor allem die mit Familie. Und es sind in Deutschland einfach im Schnitt weniger Frauen. Also wir haben hier eine ungleiche Genderverteilung. Und das muss man beachten. Das ist auch was in dem Paper. Da wird es dann schwierig, weil ich muss quasi die Effekte, die ich messe, also diese individuellen Effekte, muss ich schaffen zu trennen, was ist vielleicht ein Selektionseffekt? Also die Zusammensetzung der Gruppe ist vielleicht so selektiv, dass das den Effekt ausmacht. Vielleicht so viel auch an der Stelle, das ist immer auch mit zu bedenken.
Ja, da kommen wir, spannen wir jetzt vielleicht auch den Bogen wieder zurück zu deinem Paper. Wir haben jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen noch jetzt erarbeitet sozusagen. Vielleicht magst du noch mal kurz zu deinem Paper auch sagen, was für eine Methode du da auch angewendet hast, diesem komplexen Thema zu begegnen.
Ja, sehr gern. Also das hat, wie gesagt, zieht sich schon ein paar Jahre, dass die Arbeit an dem Paper. Die Methode, die ich hier verwende, ist Sequenzanalyse kombiniert mit Clusteranalyse. Das heißt, dass ich verwende biografische Daten. Ich habe, weil ich am IAB sitze, Zugriff auf die Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur für Arbeit. Ich kann also quasi in die tagesaktuelle Beschäftigung, die für jede Person registriert wird, reingucken und kann das zusammensetzen zu Biografien. Und das wiederum können wir dann verknüpfen mit den Befragungsdaten, die wir haben. Also jede Person, die auch nur einmal in dieser Befragung, der IAB-BAMF-SÖP-Befragung von Geflüchteten, teilgenommen hat und zugestimmt hat, dass hier eine Verlinkung passieren darf, die können wir mit den Arbeitsmarktdaten beobachten, bis sie aus diesen Daten vielleicht irgendwann auch rausfällt. Und was die Methode macht, wir haben ja oft in der empirischen Sozialforschung, wird da mit Regressionsanalysen ein Output angeschaut, also beispielsweise Person ist im Arbeitsmarkt, ja, nein, und welche Faktoren könnten da mit reinspielen, also wie sind die miteinander assoziiert. Und das macht die Sequenzanalyse nicht, die macht vielmehr quasi einen Vergleich. Also wenn wir jetzt uns diese biografischen Daten vorstellen, ich entscheide mich für bestimmte Aktivitäten, die ich betrachten möchte. Das ist natürlich eine Entscheidung der Forschenden in dem Moment. Was möchte ich überhaupt anschauen? Mhm. Da habe ich drin, jemand sucht Arbeit, jemand ist inaktiv, jemand ist im Asylverfahren, jemand ist in Bildungsmaßnahmen, jemand ist am Arbeitsmarkt. Das sind so die Zustände, die ich mir anschaue. Man sieht, das ist jetzt auch schon ein sehr struktureller Begriff von Integration. Da kann man sicherlich auch drüber reden. Aber dann kann ich das alles aneinanderketten, wie so Moleküle in der DNA. Daher kommt die Methode auch ursprünglich. Und dann vergleiche ich alle Personen in meinem Datensatz, alle Biografien, die ich habe, vergleiche ich miteinander und schaue, wie ähnlich die sich sind. Da gibt es verschiedene Verfahren dazu. Und dann kann ich per Clusteranalyse schauen, welche Personen würde man am ehesten miteinander zuordnen. Und hat dann ja so Cluster von Personen, die sich möglichst ähnlich sind. Und die kann man dann so typologisieren. Das heißt jetzt nicht, dass jede Person da genau so abläuft. Das sind natürlich immer nur statistische Wahrscheinlichkeiten. Aber das ist, was da passiert. Und dann kann ich diese Zugehörigkeit zu einer dieser Verlaufstypen, kann ich mir dann wiederum in Regressionsanalysen anschauen, welche Faktoren da eben zu einer höheren oder niedrigeren Wahrscheinlichkeit der Gruppenzugehörigkeit führen.
Okay, vielleicht können wir einen ganz kurzen Einschub machen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, diese IAB-BAMF-SÖP-Befragung. Das ist ja ein riesen Datensatz, der ja auch ziemlich, sag ich mal, einzigartig ist in Deutschland, so viele Geflüchtete zu befragen. Vielleicht kannst du ganz kurz noch was zu dem Datensatz verlieren und ob da auch andere Forscherinnen und Forscher, außer die Leute am IAB, vielleicht mit den Daten arbeiten können. Vielleicht ist das noch ein spannendes Thema.
Sehr gerne. Also diese Daten sind zugänglich auf Antrag. Man kann die beim SÖP in Berlin beantragen und bei uns auch und kann dann mit denen arbeiten. Wenn man mit den Geodaten arbeiten möchte, dann muss man sich nochmal, muss man vor Ort das machen. Diese Arbeitsmarktdaten, die ich benannt habe, sind stärker geschützt. Dafür muss man, glaube ich, ans IAB kommen.
Okay.
Genau, also die sind etwas schwieriger zugänglich, weil die natürlich auch hochsensibel sind.
Geschützt.
Ganz
sind.
Klar.
Okay, ja, danke. Wir können das ja vielleicht in den Shownotes auch einfach verlinken, wie man an diesen Datensatz kommen kann. Und jetzt zurück zu dem Paper. Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, was das Thema eigentlich so komplex macht. Du hast schon den Gender-Aspekt aufgemacht, der sehr zu so intersektionalen Verschränkungen auch einfach führen kann. Und was gibt's aber noch für Dinge, die das Thema einfach so komplex machen, dass man so eine Linearität vielleicht überhaupt nicht so gut herstellen kann oder so typical cases?
Ja, also in der Zeit, in der ich mich mit dem Paper befasst habe, wurde mir eigentlich immer mehr klar, oder habe ich mir immer mehr gedacht, gibt es überhaupt eine gute Theorie, die diese Abläufe gut vorhersagen kann oder erklären kann? Und habe dabei immer mehr festgestellt, wenn wir jetzt über die quantitative empirische Sozialforschung zu Thema Migration und Integration reden, gibt es da bestimmte Annahmen oder Tendenzen, die es vielleicht da ja nicht besonders förderlich waren. Zum einen wird das Thema meistens aus dem globalen Norden bearbeitet, also aus Zielländern wie Deutschland, die dann erklären wollen, was ist denn alles vorher passiert, und schauen sich dabei also nur die migrierten Personen an, weniger die, die vielleicht bleiben, und haben da sicherlich auch einige Blindspots. Und was mir auch immer mehr aufgefallen ist, vor allem im Bereich Flucht, ist, dass wir irgendwie oft davon ausgehen, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, das sei ein linearer Prozess. Also wir nehmen irgendwie an, dass die Personen, die hier in Deutschland Asyl beantragen, das auch schon immer vorhatten. Aber wenn man jetzt sich nochmal in Erinnerung ruft, jemand ist 1 bis 3 Jahre unterwegs, das können auch noch längere Zeiten sein, da ist ja einiges passiert. Also da ist man auf Personen getroffen, auf Schwierigkeiten gestoßen, vielleicht ist das Geld ausgegangen. Es gibt auch einige, die zum Beispiel von Gefängnisaufenthalt berichten, weil sie in den Ländern, die sie passieren, ja auch keinen legalen Status haben. Und so habe ich mir immer vorgestellt, es hat ja sicherlich auch oft mal mit Zufällen zu tun oder mit Dingen, die wir gar nicht vorhersehen können. Wen treffe ich? Wer erzählt mir was? Wer macht mir vielleicht ein Türchen auf, gibt mir einen Kontakt und sagt, da kannst du hin, da kenne ich jemanden, und plötzlich ist man irgendwie in Schweden oder plötzlich ist man dann in Polen und ist da eigentlich ganz gut aufgehoben. Oder also genau, diese Linearität würde ich da immer stark in Frage stellen. Es ist natürlich in der Theorie schwierig abzubilden, solche Verläufe. Also da können wir natürlich immer nur Trends betrachten, aber ja, das ist sicherlich eine Herausforderung, und ich würde sagen, wir haben da auf jeden Fall eine Lücke in der Migrationstheorie.
Also finde ich super spannend, also dass du jetzt auch direkt schon den Aspekt des Zufalls gerade nochmal herausgehoben hast, was so ein bisschen, was fehlt, was dann eben dann auch fehlt, wenn man dann Migrationstheorien daraus entwickelt. Was sind denn noch für Annahmen, was für Aspekte siehst du denn noch, die da weitestgehend fehlen, neben Zufällen?
Also, wenn man sich die Geschichte der Migrationstheorie anschaut, dann kommen wir erstmal aus der Ökonomie. Also, wer sich angefangen hat, es anzuschauen, waren amerikanische WissenschaftlerInnen, die verstehen wollten, wer kommt wann nach Amerika, um hier zu arbeiten. Und haben da einfach, also der Blickwinkel war da ganz klar, Menschen sind nutzenmaximierende Akteure. Migration ist eine Optimierungsstrategie, und ich entscheide mich dafür oder dagegen, je nachdem, wie meine Kosten und Nutzen gelagert sind. Das muss auch nicht mal nur monetär sein. Also inzwischen ist das auch schon weitergegangen, dass da auch andere Formen des Nutzens, soziale Nutzen und sowas mit einfließen können. Das wurde dann später erweitert um so das, was dann Tide Movers genannt wurde, ist geschlechtsneutral formuliert, ist aber meistens die Frau, die dann nachzieht, wenn der Mann einen vielversprechenden Job hat oder mitzieht und der Mann da mehr verdienen kann als daheim. Im Endeffekt sieht man schon, was fehlt. Eine Gender-Perspektive, die die Realität von Frauen auch abbildet, die sich einfach von der Männer oft unterscheidet. Wenn Frauen quasi nur als die Care-Person betrachtet werden und als sekundäre Arbeitskräfte, können wir eigentlich nicht deren Entscheidungen und Lebensverläufe wirklich abbilden. Und es gibt jetzt schon neue Ansätze. Das Aspirations Capability Framework zum Beispiel finde ich eine vielversprechende Richtung, dass sich anschaut, wir brauchen nicht nur die Absicht, also Aspirations Capability setzt sich sozusagen zusammen, aus dem möchte jemand überhaupt migrieren und hat jemand die Möglichkeiten, die Ressourcen etc. Das gibt schon einen weiteren Blick, der, ja, der denke ich hilfreich ist. Aber trotzdem ist auch da schwierig, um den Bogen auch zuvor hinzuschlagen, was sind denn fluchtspezifische Hypothesen, die wir beachten müssen. Also diese Migrationsforschung, die ich gerade beschrieben habe, bezieht sich auf Arbeitsmigration. Das sind also zum Teil oder meistens legale Zuzugswege, diese eben schon linear sind und wo sich auch einfach die Anreise nicht so kompliziert darstellt. Wir haben noch keine legalen Zuzugswege für Asyl und das wurde bisher nicht umfassend, würde ich sagen, behandelt und auch in die ganze Empirie der Integrationsforschung mit einbezogen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, also diese Annahme von Push- und Pull-Faktoren, die man ja auch in der politischen Debatte sehr häufig hört, da schwingt dann also eher eine so typische männliche Sicht
mit. Auf jeden Fall würde ich so stehen lassen. Also diese Idee einer Person, die aufgrund ihres eigenen Nutzens entscheiden kann und da optimiert, ist ja von Männern geboren und auf Männer zugeschnitten, würde ich schon so sagen.
Mhm. Was ja auch dann wieder den Rückgriff auf das, was du vorher auch schon die ganze Zeit benannt hast, diese Blindspots, die wir ja auch in der Migrationsforschung noch haben. Und du hast, deine Fragestellung hat ja oder behandelt ja eine ganze Reihe an komplexen Aspekten und komplexen Faktoren, die du eben versuchst zu messen. Und aber eben feststellst dann nochmal, wie komplex das ist und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen sich damit daraus ergeben. Also Selektionseffekte hast du beispielsweise ja vorhin auch schon mal angesprochen. Wenn ich jetzt nochmal einen Schritt vorausgehe, also nochmal vor der Datenerhebung, erfolgt ja meistens dann eine Fragebogenentwicklung. Da stellt sich dann ja auch die Frage, also gerade bei geschlossenen Items, man kann nicht immer nur offene Antworten erheben, das ist dann, beziehungsweise wird dann immer schwieriger bei der Auswertung, insbesondere wenn man quantitativ forscht. Was wäre denn was sind denn da für Herausforderungen bei der Fragebogenentwicklung schon?
Ja, ich muss mich für eine Frage entscheiden, die ich stelle, wie ich sie stelle, welche Begriffe ich verwende. Die darf nicht suggestiv sein. Ist aber oft schwierig zu vermeiden. Und ich muss ja, wenn ich das standardisieren möchte, auch Antwortkategorien zur Verfügung stellen. Und auch das ist eine Entscheidung, die liegt bei uns Forschenden. Und da kann es gut sein, dass wir Sachen einfach nicht wissen und weglassen. Uns ging es zum Beispiel so bei der Frage, was war denn dein Grund, in Land XY zu gehen? Da kann es ja alles sein. Es kann auch sein, mein Hund braucht eine OP oder so. Also jetzt mal blöd gesprochen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Du hast es auch schon gesagt. Die offene Erhebung ist natürlich, die ist weitaus schwieriger dann auch zu kodieren und damit zu arbeiten. Deswegen sind wir natürlich, möchten wir eigentlich immer standardisierte Antworten haben. Und ja. Da kann natürlich gut was fehlen. Und was wir auch schon hatten, da gibt's auch nochmal, das ist auch nochmal ein Nischenforschungsthema, zum Beispiel auch die Reihenfolge der Antworten. Gerade wenn es ein langes Interview ist, Interviewende und zu Interviewende sind auch irgendwann vielleicht genervt und haben nicht mehr so die Konzentration. Da sagt man schneller mal ja oder die Frage ist fertig vorgelesen. Man kann sich eigentlich nur noch an das letzte oder vorletzte erinnern, was der Interviewer oder die Interviewerin gerade gesagt hat, dann sagt man ja genau das eh. Also da sind schon ein paar Kniffs und Tricks drin, die es schwierig machen können.
Und was sind dann so die Kniffs und Tricks, wenn ich jetzt nicht alle Antwortkategorien erschöpfend weiß? Also wie kann ich mir die erschließen?
Idealerweise würden wir dazu in die Literatur gehen und gucken, was sich da schon rauskristallisiert hat, was schon vielleicht auch, also von unterschiedlichen, das ist das Gute, wenn man da interdisziplinär und auch verschiedene Methoden zulässt und guckt, was ist denn dazu schon gefunden worden. Und Best Practice wäre natürlich, dass man vorher auch qualitative Interviews führt und dann mit Menschen ins Gespräch kommt und sich einfach mal erzählen lässt, wie kam es beispielsweise zu dieser Migrationsentscheidung, was hat da eine Rolle gespielt, wie ist das abgelaufen. Dann wird man wahrscheinlich gleich über diese fehlende Linearität stolpern und kann da einfach nochmal viel besser vielleicht auch die Mechanismen erfassen und sich überlegen, was davon macht Sinn, dass wir als Antwort anbieten. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage und vor allem eine Zeitfrage, ob man das leisten kann. Ja.
Genau, also Kosten- und Zeitfrage, damit wären wir vielleicht jetzt auch schon bei zwei Stichpunkten, die so ein bisschen schon den Blick auf den oder den Ausblick einleiten. Was könnte denn oder was würde es denn, was braucht es deiner Meinung, um den vielen Herausforderungen, die jetzt so herauskristallisiert sind, um denen zu begegnen? Was könnte eine Lösung sein? Also mehr Zeit, mehr Geld vor allem. Gibt uns mehr Geld.
Ja.
Immer gut.
Klar, also eine längere Planungssicherheit auch, was so Datenerhebungsprojekte angeht, ist natürlich da extrem wichtig. Und wir wissen alle, dass diese Projekte oft mit heißer Nadel und sehr kurzfristig gestrickt sind. Es ist ja auch immer das Problem, wir haben dann Geld, um Daten zu erheben, aber eigentlich ist dann auch die Projektphase mit der Datenerhebung vorbei und ich konnte noch gar keine richtige, gar keine tolle Publikation, am besten noch peer-reviewed, raushauen, um diese Daten dann auch zu promoten und um zu sagen, das war wirklich sinnvoll, dass wir das erhoben haben. Also bis wirklich von einer Datenerhebung dann diese messbaren Outputs da sind, da vergehen Jahre. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, da muss man sich dann eben immer um Weiterförderung kümmern. Wir haben die Daten, ich arbeite nochmal in einem anderen Projekt, was Daten erhebt in der Türkei und im Libanon. Die haben wir inzwischen auch zur Verfügung gestellt, der wissenschaftlichen Community. Das ist natürlich auch ein Weg, dass man dann da einfach die Crowd mit reinholt. Und sonst, also auf der Theorieebene, würde ich sagen, gibt es da auf jeden Fall auch noch viel, wo wir weitermachen können, wo ich auch Lust habe, dran weiterzumachen. Diese Blindspots wenigstens zu benennen. Ich denke, das ist immer der erste Schritt. Das ist auch, was ich in dem Sequenzpapier versuche, zu sagen, ich weiß, das ist zum Beispiel jetzt, was die Traumata angeht, diese traumatischen Erlebnisse, das ist absolut nicht so, wie ich es am liebsten machen würde. Aber es ist das, was ich eben habe, um zumindest zu zeigen, dass es da Zusammenhänge gibt. Und ich denke, das zu benennen ist der erste Schritt. Und dann würde man vielleicht auch neue Batterien entwickeln. Wir sind da auch mit zwei Kolleginnen dran, auch nochmal tatsächlich dabei, Integration auch anders zu fassen und zu messen. Das ist das, was ich meinte vorhin bezüglich struktureller Integration, die eigentlich so den Diskurs dominiert. Also wir sagen immer, aha, Person arbeitet, passt, integriert. Das ist für Policymaker natürlich auch gut, passt, na, da kann man auch wieder optimieren.
Kann man auch schön vermitteln.
Genau, kann man schön vermitteln, man kann das messen. Da gibt es natürlich auch wieder Abstufungen. Person ist im Arbeitsmarkt, ja, nein, ist eine Art, das zu sehen. Aber was ist mit der Qualität der Beschäftigung? Wie prekär ist die Beschäftigung? Ist sie anhaltend oder nicht? Gibt es da einen Aufstieg, Aufstiegsmöglichkeiten und so? Aber es gibt auch Kritik an diesen strukturellen Erzählungen von Integration, die eben auch ihre Blindspots haben. Und wo auch immer nötig ist zu sagen, was ist denn Integration, wann ist eine Person integriert und das hat dann auch normative Implikationen. Wie müsste es denn sein, damit die Person als integriert betrachtet werden darf? Und da sind wir gerade dabei, das im Prinzip auch den Capabilities-Ansatz, den ich vorher schon ganz kurz erwähnt habe, anzuwenden. Das hat Jenny Phillimore aus Birmingham angewendet auf Integration und hat sich überlegt, wie könnte man das denn noch fassen, wie könnte man dieses Normative rausnehmen und eine Lösung ist, der Person selbst zu überlassen, was willst du denn optimieren sozusagen, was ist denn tatsächlich dein Ansinnen, wo willst du hin, was ist für dich ein gutes Leben, das geht auf den Capabilities Approach von Sen zurück und Martha Nussbaum und dann fragt dieses Theorem, okay, und welche Bedingungen brauchst du, um genau diesen Outcome zu erreichen. Und ja, das sind wir gerade dabei zu testen, ob das mit unseren Daten so greifbar wäre. Und ich denke, das sind tolle Ansätze, die da auf jeden Fall nochmal neue Blickwinkel reinwerfen können und auch ja im Endeffekt Theoriearbeit leisten.
Das klingt spannend. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall noch etwas, auf das wir uns freuen können. Hoffentlich wird das dann auch alsbald publiziert. Dann können wir das auch alle nochmal genauer nachlesen. Wir sind jetzt erstmal schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, liebe Litwina. Vielen Dank auch, liebe Andrea. Aber die letzten Worte gehen natürlich wie immer an unsere Gästin. Litwina, ist noch irgendwas zu kurz gekommen? Möchtest du noch irgendwas anfügen? Brennt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Was möchtest du noch loswerden?
Also eins, was ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen könnte, wäre ganz starke Aufforderung, die Genderperspektive in den meisten Studien, die man so macht, mit reinzunehmen, das nicht außer Acht zu lassen. Diese Tendenz, den Mann als Default in jeglicher Studie zu nehmen und die Frau ist dann so die Abweichung. Das ist dann diese Biografie, die irgendwie komisch ist, weil da sind dann Unterbrechungen drin, Familiengründung. Das sind, also das sieht man auch in diesen, also die Tendenz ist auf jeden Fall da. Ganz oft wird auch dann berichtet, ja, also bei Migranten ist es so und so, hat man rausgefunden das. Und dann schaut man die Studie und es wird zwar genderneutral formuliert, aber es sind eigentlich Ergebnisse, die auf männlichen Daten basieren. Und dann würde ich mir wünschen, dass es mindestens auch als das verkauft wird, dass man sagt, für Männer haben wir gefunden das. Und das ist auch, denke ich, ein Problem in der Theoriebildung, was wir vorhin auch schon besprochen haben, dass auch ganz viel von dem, was wir in der Sozialtheorie als gegeben annehmen und was sich über die Jahrzehnte in den männlich geführten Diskussionen unter Professoren entwickelt hat, als gegeben nehmen. Und dann hat man sowas wie zum Beispiel, also womit wir uns im Department viel beschäftigen, ist, geflüchtete Frauen performen einfach bedeutend schlechter auch nach längerer Zeit noch als männliche Geflüchtete in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt. Und das kann man, also, wieso, was ist denn da los und so. Und da gibt's, also ich glaube, da fehlt einfach die Perspektive, sich mal anzuschauen, wie ist das Leben einer Frau, wie gestaltet sich das? Das kommt immer mehr und da ist auch ein ganz großes politisches Interesse. Aber da hinken wir auf jeden Fall hinterher und ich glaube, das ist was ich in meiner Arbeit immer mehr rauskristallisiert habe und was ich auch immer mehr auch im Wissenschaftsdiskurs auf Konferenzen und mit Kolleginnen mit reinbringe, zu sagen, ja, woher kommt denn jetzt diese Idee und dieses Verständnis von Teilhabe und von Migrationsverläufen, Migrationsentscheidungen, das mindestens auch da wieder einfach zu benennen, das ist männlich gelesen, das sind Daten, die, also man sieht es auch auf den Papern, das ist wirklich dann so zugeschnitten, das Sample, dass es genau auf die Theorie passt, leider. Also das begegnet einem schon immer wieder. Und ja, also da eine Sensibilität dafür zu entwickeln, fände ich super und darüber hinaus dann auch einfach weiterzugehen und die bestehenden Theoreme vielleicht auch nochmal ein bisschen kritischer zu beleuchten und weiterzuentwickeln.
Ja. Super wichtige letzte Worte, die man sicherlich auch auf viele andere Bereiche übertragen kann. Vielen Dank, Litwina. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen da draußen. Und wir verabschieden uns dann mit dieser Folge Melting Pot und hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank für die Einladung.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.